Ja, liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr Vorstellungskraft habt, wie ich das vorhin gesagt habe, dann sehen wir die Heerscharen von Menschen und Engeln, die mit uns anbeten. Diese Vorstellungskraft, die brauchen wir so ein wenig, das gebe ich zu. Aber wichtig ist ja die Realität. Die Realität ist nicht unbedingt gleich immer das Sichtbare. Das Sichtbare ist trügerisch, aber die Wahrheit Gottes ist nicht vom Sichtbaren abhängig. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon intuitiv gemerkt haben, der Raum ist voller Engel. Seht ihr das? Seht ihr das nicht? Der Geist Gottes ist hier. Also der schwebte schon über dem Chaos am Anfang. Aber hier vertritt er den lebendigen Gott in unserer Mitte. Wow, es ist richtig Fülle hier. Und damit lässt sich anders Gottesdienst feiern, anders hören, anders beten. Und das wollen wir ja tun. Also Allianz Gebetswoche über die Welt hin, 400 Millionen schätzt man, das ist etwa so viel sind, die mitmachen, das ist schon etwas, aber alle unter behinderten Umständen. Ja, aber da sage ich ja, das ist vielleicht das Normale, dass Christen ungehindert und ohne ein Problem, ohne Einschränkung Gottesdienst feiern können, das ist in den meisten Zeiten, an den meisten Orten dieser Welt gar nicht möglich gewesen. Und heute sage ich viele der ganzen Christengeschichte, aber auch von heute überhaupt weltweit, würden gerne mit uns tauschen. Ach, ich habe mich gefreut heute Morgen, fließend warm Wasser, ich habe geduscht, ich habe einen Besen gehabt, wo ich die Straße kehren konnte, ich habe einen angenehmen Tee getrunken, ich habe die wunderbare Natur draußen genossen. Wow, denke ich, was ein wunderbarer Tag. Und das lasse ich mir nicht rauben. Aber ich möchte uns mitnehmen in die noch größere Schönheit. Also das sind alles nur Andeutungen, was wir an Schönheit und Wohlbefinden erkennen. Ich will uns mitnehmen in eine viel größere Schönheit. Es ist in der Allianz Gebetswoche für den heutigen Tag aus dem Jesaja-Buch, das Kapitel 6 genannt. Eines meiner Lieblingskapitel. Du hast das auch schon gesagt, Bruder Rufino. Und ich freue mich darüber, dass das möglich ist. Wir probieren auch, dieses Mal so ein bisschen die Predigt in den Stichworten an die Wand zu werfen. Unser lieber Bruder Timotheus, der das noch nie gemacht hat, den grüße ich ganz besonders herzlich. Gott segne dich, und wenn es nicht alles klappt, das ist kein Problem für mich. Ich sehe das sowieso nicht, ist ja hinter mir. Ich habe das vor mir. Jesaja, Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, wörtlich Brandwesen, standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme seines Rufens. Das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und nun habe ich den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Der hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Und dann kommen schwierige Verse, die lasse ich mal aus, die beginnen: Höret, also sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seht und merkt es doch nicht. Ich habe 4 Grundgedanken und ich möchte dann natürlich mit diesen Grundgedanken auf den zweiten Vers, das zweite Wort, das uns vorgegeben ist, kommen, Kolosser 3, Vers 16 und 17. Das lese ich auch schon mal, da steht nämlich: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, den Vater, durch ihn. 4 Gedanken. Der erste ist das Erschrecken. Das zweite ist die Rettung. Das dritte ist die Sendung. Und das vierte ist die heilig-himmlische Spiegelung, also die Gemeinde, die heilig-himmlische Spiegelung. Erschrecken, Rettung, Sendung. Die heilig-himmlische Spiegelung. Das, was mich zunächst mal hier trifft in diesem Wort, dieser Begebenheit, ist ein tiefes Erschrecken. Gedanke 1, das Erschrecken. Wo sind wir damit? Wir sind hineingenommen in das heilige Zentrum des ganzen Universums. Also die Leute damals, die hatten ja keine Ahnung, wie groß das Universum ist. Die dachten ja, die Welt und dann ein paar Lichter oben und so eine Glocke drüber und so weiter und so fort. Und hatten trotzdem schon große Ehrfurcht vor diesem Gott. Wir wissen heute etwas ganz anderes. Aber das Zentrum all des Geschaffenen, das absolute Machtzentrum, das ist dieser Thron, auf dem der Allmächtige thront. Und würden wir, manchmal denke ich, würden wir nur für 10 Sekunden tatsächlich hineinschauen dürfen oder gar kurz unter denen sichtbar und sehend verheilen, es würde uns fast das Hirn rausblasen. Wir wären sowas von überfordert, wir würden sofort in Ohnmacht fallen. Wir wissen das von Johannes, dem das ja zuteil wurde am Ende seines Lebens, Anfang der Offenbarung. Er sieht das, er wird reingebeamt, sagt man heute, in diese Situation. Es haut ihm sofort die Sicherung raus und er fällt ohnmächtig um. Und es braucht die liebevolle Zuwendung Gottes, um ihn überhaupt wieder zu Bewusstsein zu bekommen. Das Erschrecken, das uns so sehr verloren gegangen ist als Christen, als Kirchen. Wir reden vom Allerheiligsten, das ist immer wieder Thema, und vergessen, dass das Allerheiligste nichts ist, wenn nicht der Allerheiligste darin seine Macht, seine Herrlichkeit versprüht und irgendjemand das sieht. Der Allerheiligste macht dieses im Verhältnis lächerliche Zelt, im Verhältnis den lächerlichen Tempel zum allerheiligsten Gebäude oder Zelt. Und hier ist er, auf den das ganze Universum hin seine Mitte hat. Und dann diese gewaltig beängstigende Anbetung des Himmels, wo die Säulen beben, Erdbeben. Warum? Weil Heerscharen anbeten. Das hat eine Macht, das hat eine Kraft, dass die Säulen des Himmels beben. Anbetung ist nicht so ein, komm, wir singen mal ein Lied oder so, wie das heute oft ist. Singen wir ein bisschen zu Gott. Das Erschrecken. Kein Wunder, dass Jesaja knapp daran, dass ihm die Sicherung durchschlägt, sagt, ach du liebe Zeit, wehe mir, wehe mir. Und er braucht keine Belehrung, er braucht keine Aufforderung. Es kommt ein automatisches Eingeständnis des Sünders. Ich bin ein sündiger Mensch. Wehe mir, ich sehe den Herrn aller Herren, den König. Wehe mir. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, lesen wir mal in der Bibel. Es kann dir Angst und Bang werden, aber es ist immer ein Aber in der Bibel. Immer ein Aber gegen das Angstvolle, gegen das Zerstörerische, gegen das Unheilvolle. Es gibt immer ein Aber. In Christus allemal. Es gibt immer ein Aber. Ja, man kann zu Tode erschrecken, und zwar nicht nur subjektiv, sondern zu Tode erschrecken gibt es übrigens tatsächlich, dass Menschen so erschrecken, dass sie auf der Stelle der Schlag trifft und sie sind tot. Das meint zu Tode. Man kann zu Tode erschrecken angesichts des Allheiligen. Und dann das Aber, Punkt 2, die Rettung. Die Rettung. Also Jesaja, ich vermute, er zittert und schluttert von Kopf bis Fuß angesichts dessen, was er da sieht. Da muss man, ich glaube, zum theologischen Kontext zwei Sätze sagen. Inzwischen war die Lage so, dass die mächtigen Reiche dieser Welt herabsahen auf das kleine Israel, das kleine Juda, und das Volk Gottes sich immer erbärmlicher vorkam angesichts der Massen von Soldaten, dieser gewaltigen Städte, dieser Paläste, dieser Regierungsbuden. Da war Jerusalem ein Dörfchen dagegen. Und diese Angst, diese Sorge, diese Irritation, wer sind wir mit unserem Yahweh angesichts dieser gewaltigen Reiche, die es gibt? Und damals dachte man, wer den stärksten Gott hat, der hat das stärkste Reich. Wer das stärkste Reich hat und das größte, der hat den größten Gott. Da hinein kommt diese Botschaft. Also Jesaja steht und er merkt, hier kann ich nicht bestehen, wie mir. Und dann kommt die Rettung, die kommt nicht aus ihm. Lieber Gott, ich reiß mich jetzt zusammen, ich will alles besser machen. Oh, es tut mir leid, ich verspreche dir, ich mache es jetzt ganz gut in Zukunft. Nein, die Rettung kommt von der Mitte des Thrones. Ein Seraphim, ein Brandwesen, nimmt von dem feurigen Altar, der in der Lage wäre, alles zu verbrennen, was unheilig ist. Darum geht's ja. Genau mit dem kommt er, nimmt mit einer Zange ein glühendes Stück und darüber hatte ich Jesaja sicherlich zunächst auch nicht gefreut, kommt auf Jesaja zu mit diesem Ding und der normale Mensch kann nur denken, das ist das Gericht, das ist das Ende. Das war aber nicht das Ende, das war der Anfang. Und in dem Moment, als dieses Glühende ihn berührt, geschieht nicht, was normalerweise geschieht, nämlich dass er tot ist, sondern es geschieht das große Wunder, dass ihm vergeben wird, dass er rein wird, rein vor Gott, heilig, und zwar perfekt heilig. Die Rettung aus dem Feuer, geheimnisvoll. Das heißt, das Feuer verletzt nicht mehr und es zerstört nicht mehr. Und es macht ihn ohne Wenn und Aber vollkommen. Berührt seine Lippen. Wer Kinder hat oder Enkelkinder, die Tage hatten wir unsere Enkelkinder, wenn die was essen, dann sehen die aus wie Sau. Hier und hier und der Boden und überhaupt und so weiter. Da bleibt dann hinterher mehr übrig als vorher fast. Und das Gefühl, wenn Gott uns vergibt, wir kennen es, dass wir im Tiefsten denken, ich bin doch noch verschmiert. Das kann ja gar nicht sein, dass ich völlig rein geworden bin. Aber das war hier nicht mehr das Thema. Er war durch dieses Feuergericht so gereinigt, dass er perfekt war. Es war überhaupt keine Fragestellung mehr. Er wird vollkommen. Die Rettung ist ohne Wenn und Aber vollkommen. Nun steht er da in all der Irritation, und auf einmal kommt die Sendung ins Spiel. Dritter Gedanke, die Sendung. Wir gehen auch mal auf die Straße. Wir geben auch mal Geld für einen Missionar oder beten auch für ihn. Wenn wir das verstanden haben, was in diesem Bild gesagt werden will, diese heilig gewaltige Situation, dieses abgrundtiefe Erschrecken, diese Panik, diese Angst, diese Erschütterung, dass der Himmel wackelt, schon von der Anbetung. Wenn wir das verstanden haben, dann bekommt jede Sendung, jedes missionarische Engagement, jedes Evangelium weitergeben eine völlig andere Qualität. Dann ist das was anderes wie, möchtest du vielleicht auch mal einen Keks haben mit Gut? Oder ich habe so ein neues Säftchen, da fühlt man sich wohl, darf ich dir das anbieten? Hier geht es um alles, um Leben und Tod, um Himmel und Hölle, um Zeit und Ewigkeit. Und Gott sagt, aus dieser Dringlichkeit heraus, wer will mein Bote sein? Das heißt, von dem völlig verdatterten, verängstigten, verschlotterten Messia wird auf einmal ein königlicher Bote. Und ich will mal bewusst ein anderes Wort nehmen, weil das Bote klingt immer so nach Briefsträger oder irgend sowas. Ein Botschafter des Höchsten, das ist gemeint. Wer will mein Repräsentant, mein repräsentierender Botschafter sein? Wer will diese meine Wahrheit, die er hier sieht, wer will sie raustragen und dem entsprechen? Zur Heiligkeit Gottes gehört, dass er seinem Geschöpf Freiheit belässt. Das ist für die damalige Zeit ein Skandal, sage ich mal. Meinen wir vielleicht, es gab irgendeinen Großkönig, der gefragt hat, gibt es hier vielleicht jemand, der mein Bote sein will oder so? Völliger Quatsch. Der hat gesagt, du gehst und wenn nicht, dann war es dein letzter Tag. Das war das Normale. Aber in der Heiligkeit steckt noch diese Freiwilligkeit, die Würde der Freiheit des Menschen. Und wir wissen bei Jona, nicht wahr, wie Gott sich bemüht, um ihn in seiner Freiheit auszureißen, wieder einzufangen und dann doch hineinzubringen. Also die Sendung aus der Dringlichkeit des heiligen Ernstes, die Würdigung des königlichen Botschafters, zu dem er diesen schlotternden Jesaja auf einmal macht, und trotzdem dieses geheimnisvolle Freiheit, die Freiwilligkeit, wer will mein Botschafter sein? Also diese Frage ist absurd, wenn sie nicht ein Ja ermöglicht. Wer will mein Bruder sein? Und damit wird er gesandt in eine Umgebung hinein. Nun denkt man ja, Mensch, diese Wahrheit. Also meine Enkel haben ja die Tage ein Bild von der sinkenden Titanic gezeigt. Opa, was ist das? Was geht da vor? Also auf der Titanic musste man, als mal klar war, was da geschieht, man musste die Leute nicht mehr überreden. Würde es dir vielleicht was ausmachen, wenn du darüber nachdenken würdest, in ein Rettungsboot zu sitzen oder willst du hier bleiben und so weiter und so fort? Völliger Quatsch. Also, jetzt geht es in dieser Sendung darum, dass man die gewaltige Doppelwahrheit, nämlich dieser Heiligkeit Gottes, die alles vernichtet in einem Feuer, das eine andere Qualität hat wie jedes andere Feuer, und eine Gnade, die so perfekt ist, dass sie eigentlich jeden halbwegs vernünftigen Menschen sofort zur Umkehr bringt. Jeder Passagier auf der Titanic sagt, ich sofort, ich als Erster und so weiter. Und dann wird aber, so geht ja der Text weiter, dann wird dir gesagt, ich muss dich senden in eine Situation hinein. Die Leute wird das nicht interessieren. Die wollen das nicht glauben. Die machen sich ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen religiösen Systeme. Sie werden es nicht glauben. Geh trotzdem. Lass dich nicht entmutigen. Geh trotzdem. Es werden immer noch die einen oder anderen dabei sein, deren Herz wird aufgehen. Wir kennen das von Elia, der sagt, das hat alles keinen Sinn. Und Gott sagt, ich habe mir meine 7000 übrig gelassen. Mag sein, dass wir in der Mission dieser Dringlichkeit 100 Zurückweisungen kriegen, aber dann ist einer drunter. Und das ist der, über den Jesus sagt, da lasse ich 99 zurück, damit der eine, entgegen der Masse, hineinkommt in diese perfekte Rettung. Und sehen wir, jetzt sind wir, letzter Gedanke, jetzt brauche ich den Text, Bruder Timotheus, aus dem Kolosser 3, jetzt sind wir bei der Gemeinde, bei der Kirche Jesu Christi. Also ich weiß, dass ich mich ein bisschen wiederhole, aber mein Stichwort, das mir Gott vor zwischen 15 Jahren gegeben hat, nach einer intensiven Frage, Herr, was sind deine Gedanken über meine Gemeinde, über Darmstadt, über unsere Miteinander, dann war es dieses Wort harmlos. Es ist zu harmlos. Und das habe ich nie losgelassen. Zu harmlos ist diese Sicht über die Verlorenheit des Menschen. Zu harmlos ist euer Empfinden über das Gericht, das ein heiliger Gott halten muss. Zu harmlos ist euer Denken über die Perversität des Menschen und der Gesellschaft. Zu harmlos denkt ihr über das Evangelium. Zu harmlos macht ihr Gott. Zu harmlos macht ihr die Liebe. Es ist alles so ein Sandkastenniveau geworden. Und derer, die tief im Herzen einen Funken haben, zu verstehen, was die Dimension ist, Paulus ringt darum, Epheser 4, 3, Vers 14, was heißt das, dass ihr doch die Länge und Breite und Höhe und Tiefe erkennen würdet. Jetzt haben wir die Gemeinde in ihrer, sagen wir mal, Harmlosigkeit. Und wenn das jetzt hier steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen, alles, was ihr tut, Worten und Werken, tut im Namen des Herrn. Wisst ihr, das klingt alles so wie so aus einem Ratgeber für angenehmes Leben. Solange man den Hintergrund nicht verstanden hat, erfüllt hat. Es geht nicht darum, ach, wir sollen ein bisschen mehr Bibel lesen, wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Lehre, zur Not ermahnen wir uns schon auch mal, wir brauchen auch ein bisschen Weisheit. Nett, wenn wir Psalmen lesen und unsere Lobgesänge, das ist auch nett, geistliche Lieder, dankbar sein. Der Rahmen macht's. Das Fundament macht's, die Wahrheit macht's. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi ist eigentlich ein Bild dieses Jesaja und sie braucht es eigentlich zuallererst mal diesem heiligen Gott zu begegnen. In beidem. In seiner perfekten Heiligkeit, die uns zerfetzt, die Sicherung raushaut, uns verloren sein lässt. Und die Perfektion seines Heils, diese gewaltige Wahrheit, wir sind Hüter der allergewaltigsten Wahrheiten, gefährlicher Wahrheiten. Die Corona-Krise und manches andere kann uns Angst machen. Vieles in der Welt kann einem Angst machen. Aber Jesus sagt mal, was fürchtet ihr euch vor denen, die den Leib töten können? Fürchtet euch vielmehr vor dem, der die Seele in der Hölle verderben kann. Und da ist nicht der Teufel gemeint, da ist Gott gemeint. Der heilige, erschreckende Gott. Und Gemeinde Jesu ist nicht dazu bestimmt, alles zunächst mal runter zu verharmlosen und daraus so ein Glüppchen religiöser Interessierter zu machen. Also meine ersten Erfahrungen, als ich dann so mein Glauben angefangen habe, konsequent zu leben, war in einem Gemeindehaus des CVJM, damals in meiner Heimatstadt. Da haben sich tatsächlich, sage und schreibe, 5, wenn nicht 6 verschiedene Grüppchen aus verschiedenen pietistischen Vereinigungen getroffen. Montag, sage ich mal, der EC, Dienstag die sogenannte Süddeutsche, Mittwochs die Hansche Gemeinschaft, was weiß ich was alles. Die saßen zusammen, man hat den Eindruck, das ist wie ein Kaffeekränzchen mit Bibel. Ich weiß, dass man nicht immer einen riesen Alarm machen kann, ich bin ja nun alt genug und realistisch genug, aber das waren meine ersten Eindrücke. Und ich war Gott froh, dass ich Leute kennengelernt habe, die alarmiert waren. Gemeinde muss alarmiert sein. Es ist Untergang angesagt über der Menschheit. Es ist Gericht angesagt über der Menschheit. Es ist Verderben angesagt. Es ist Verbotenheit in der Welt. Es ist gefährlich. Und das Evangelium ist nicht ein Sälbchen oder ein Kräuterchen oder ein Teechen für ein gewisses Unwohlsein. Fühle mich gerade nicht so wohl. Ach, wir geben das Evangelium, dann geht es dir besser. Und leider ist das auch oft Inhalt von Predigt, nicht wer, nimm das Evangelium, da fühlst du dich wohl, dann bist du stärker. Und ja, mag alles auch sein oder auch nicht. Aber es ist ein ganz anderer Background. Gemeinde ist eigentlich wie der Jesaja in der Betroffenheit dessen, was Gott gemacht hat. Das Feuer, das seinen Sohn verschlungen hat, das uns drohte mit zu verschlingen, wenn er seinen Sohn hingibt in das Feuer des Gerichts, wären wir doch alle die Ersten, die mit verschlungen werden. Und dann kommt dieses brennende, glühende Ding an unsere Lippen und auf einmal sind wir perfekt. Man kann es fast nicht glauben, auf einmal sind wir perfekt gemacht zu Gott, sagt die Bibel. Verherrlicht, angenehm gemacht. Gemeinde Jesu Christi, Kirche Jesu Christi, wir lassen das Wort Gottes deswegen reichlich wohnen, weil es lebensrettendes Wort ist. Wir beten Gott an, weil wir uns einfügen in den gewaltigen Lobpreis der Heerscharen. Und da braucht es diesen Geistgewirkt, diese geistgewirkte Fantasie. Wir sitzen hier, nicht wahr, wegen Corona, und dann singen drei Hansel, würde ich mal in meiner Gemeinde sagen, sage ich hier nicht, aber in der Gemeinde würde ich sagen, da sitzen hier drei Hansel und singen, und wir sind dabei und die Gedanken gehen schon mal weg. Wir sind in Wirklichkeit Teil einer gewaltigen Menge der Anbetung, da wackeln die Säulen des Himmels, ob wir es fühlen oder nicht. Und wir sind Gesandte, wir bleiben Gesandte mit unserem Wort, mit unserem Leben, unserer ganzen Art, wie wir leben, wie wir Zeugnis sind. Wir sind die Botschafter. Wer will mein Bote sein? Jeder von uns, der zu Christus gehört, hat aus der Freiheit, die Gott uns gibt, ein Ja gesagt und sagt, ja, ich will dein Bote sein. Auch wenn es schwierig ist. Am Anfang meines Christseins, auch beim Studium, da hieß es immer, ich muss überall erzählen, von Glauben erzählen, von Gott, von Christus erzählen und so weiter und so fort. Und die Haupterfahrung war, dass die Leute das nicht wissen wollten. Wir waren ganz irritiert, weil dann irgendwelche Prediger kommen und sagen, wenn du nur vollmächtig bist, dann fällt dir das alles zu. Nein, es fällt mir nicht zu. Von 100 lehnen das 99 ab, wollen nichts wissen. Danken, wenn es gut kommt, freundlich, manche auch aggressiv und so weiter und so fort. Aber immer wieder bin ich als Abgesandter, als Botschaft auf den einen getroffen, den Gott vorbereitet hat, oder die eine. Und auf einmal ging der Himmel auf. So wie an Weihnachten. Ich weiß es, ich kann es ja glauben, dass der Himmel jubelt über den einen, der Buße tut und umkehrt. Also, diese Balance von Respekt vor Gott, dieses, ich sag mal, fast Zittern vor seiner Heiligkeit. Und diese absolute Perfektion, das müssen wir verstehen. Wir sind nicht mehr so ein bisschen verschmiert, so halb gereinigt. diese absolute Perfektion, weil es die Perfektion Christi ist, die uns übereignet ist, die macht uns zu den genialen Boten in aller Schwachheit. Leute, in aller Schwachheit. Niemand soll überfordert werden. Gott kennt die Grenzen und die Kräfte von jedem. Nichts Unmögliches wird verlangt. Aber um was es mir geht, ist mit diesem Text, dass unser inneres Bild, dieses kleine Bild gesprengt wird auf die Größe hin. Und das fängt dann mit dem Erschrecken an vor dem Allerheiligsten. Die Rettung, die vollkommen ist. Eine Sendung, die in der Dringlichkeit, im Alarm wurzelt. Die Würdigung des königlichen Botschafters, der freiwillig Ja sagt. Und ein neues Verständnis von Kirche, von Gemeinde. Kein Kaffeekränzchen harmloser, religiöser, interessierter, sondern es ist eine Wissensmannschaft, eine leidenschaftliche Lebens- und Sterbensmannschaft, die als Botschafter Gottes diese Wahrheiten leben und verkündigen. Und ich sage, was eine Ehre, was eine Würde, das sein zu dürfen und darin gesichert sein durch die Perfektion Jesu Christi. Amen.